Deutschlandfunk, der Tag.
Wer im Ruhrgebiet aufwächst, weiß, wie die deutsch-polnische Freundschaft im Alltag aussieht. Und ähnlich stelle ich mir das auch entlang der 500-Kilometer-Grenze vor, die unsere beiden Länder verbindet. Normalität, die über Generationen wachsen musste, klar, gepflegt werden musste nach den ziemlich düsteren Kapiteln unserer Geschichte. Und da braucht es ja manchmal auch einen symbolischen Schritt oder mehrere, um das Ganze zu pushen. So wie zum Beispiel den Freundschaftsvertrag vor genau 35 Jahren, unterschrieben von den Regierungschefs beider Länder. Helmut Kohl war damals Kanzler, Jan Krzysztof Bielecki Ministerpräsident. Was haben wir daraus gemacht? Wie eng sind die Freundschaft und die politischen Beziehungen zu unseren Nachbarn im Osten? Zeit für ein kleines Update. Und bei unserem zweiten Thema, da liegen Fakten und Gefühle oft weit auseinander. Gentechnik bei Lebensmitteln lehnen die allermeisten Menschen erstmal intuitiv ab. Und die müssen jetzt ganz stark sein. Die EU erlaubt nämlich neue Gentechnikmethoden. Wie sicher die wirklich sind und wer davon profitiert, der Tag am 17. Juni 2026 mit Sarah Zerback. Hi. Reden wir also über die deutsch-polnischen Beziehungen. Und mit wem könnten wir das besser als mit unserem Polen-Korrespondent Peter Sawicki? Den erreichen wir gerade aber nicht in Warschau, sondern der ist nach Berlin gedüst zum Deutsch-Polnischen Forum, einem Treffen im Auswärtigen Amt, wo hunderte Gäste aus Polen und aus Deutschland über das Verhältnis zwischen beiden Ländern diskutieren. Die Außenminister beider Länder haben das Ganze mit einer Pressekonferenz geadelt und die klingt, wie solche Pressekonferenzen eben oft klingen. Hören wir trotzdem mal kurz rein.
Herzlich willkommen, lieber Radek, in Berlin. Wir feiern heute den 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Wir blicken gemeinsam auf bewegte Jahrzehnte zurück und Jahrzehnte, die vor uns liegen.
Ja, der deutsche Außenminister spricht wohlwollend, optimistisch über die deutsch-polnischen Beziehungen mit seinem Amtskollegen Radek Sikorski an seiner Seite, der danach auch noch mal ein paar wohlwollend optimistische Worte sagt. Peter, dieses Treffen, der Jahrestag, das ist bei uns in Deutschland ja eines der Top-Themen, auch angesichts der Lage gerade. In Polen auch?
Kommt so ein bisschen drauf an, mit wem man darüber spricht. Also hier in Berlin, wenn man sich diese deutsch-polnische Blase, wenn man das so bezeichnen will, ansieht, dann ist das in der Tat ein großes Thema. Die ist gar nicht mal so klein, diese sogenannte Blase. Etwa 700 Personen nehmen an diesem deutsch-polnischen Forum teil, einer politischen, zivilgesellschaftlichen Dialogplattform, wo es neben den politischen Reden auch Workshops, Diskussionsrunden, Panels und so weiter gibt, wo man auch ins Gespräch miteinander kommen kann. Und viele hundert haben offenbar noch auf der Warteliste gestanden. Also viel Interesse auch an den deutsch-polnischen Beziehungen. In Polen selbst, das, was ich mitbekommen habe, da ist wenig die Rede davon, dass es heute dieses Ereignis gibt. Da ist eher in den Schlagzeilen, dass ein in Polen bekannter Rechtsextremer, der heißt Robert Bąkiewicz, der ist gestern nach Berlin gereist in Begleitung des Peace-nahen TV-Senders TV Republika. Das ist so eine Art Fox News zum Quadrat, wenn man sozusagen das Ausmaß der Radikalität sich vor Augen halten will. Und Bąkiewicz mit anderen Rechtsaußenaktivisten ist gestern mit der Polizei in Berlin zusammengestoßen und daraus ist, wenn man so will, eine antideutsche Berichterstattung in diesem Sender TV Republika entstanden. Und das hat auch teilweise heute das Ereignis hier geprägt. Polens Außenminister Radosław Sikorski ist darauf angesprochen worden. Also, wenn man so will, kontrastreich dieser deutsch-polnische Tag, auch in der Berichterstattung bislang.
Und diese antideutschen Ressentiments, von denen du sprichst, ich meine, das ist ja eine historische Feindschaft, natürlich begründet durch den Zweiten Weltkrieg, eigentlich jetzt seit Jahrzehnten überlagert, auch so ein bisschen durch die Partnerschaft. Aber was würdest du sagen, wie weit arbeitet die noch emotional auch? Oder wie hat da schon ein Umdenken stattgefunden? Wie würdest du das einschätzen?
Es ist ein vielschichtiges Verhältnis, muss man sagen. Wenn man sich diese vielen Initiativen anschaut, die auch hier präsent sind, also Vereine, die in beiden Ländern präsent sind, das deutsch-polnische Jugendwerk, das ja jetzt auch sozusagen Geburtstag feiert, 35. Geburtstag. Da habe ich zum Beispiel auch erlebt, wie viele Besuchergruppen, Jugendaustauschgruppen auch immer wieder nach Warschau fahren, mit denen ich auch mich öfter mal getroffen habe, um denen so ein bisschen die polnische Innenpolitik zu schildern. Dann zeigt das, dass da eigentlich schon viel sich entwickelt hat an guter Nachbarschaft. Gleichzeitig, das wurde heute auch bemängelt von Leuten, die eben Deutschland gegenüber wohlgesonnen sind, also polnischen Akteurinnen und Akteuren, dass das Wissen über Polen in Deutschland nach wie vor geringer sei als andersherum. Und es gab zum Beispiel einen Aufruf, den polnischen Sprachunterricht an deutschen Schulen zu fördern oder überhaupt es auf den Weg zu bringen, dass also mehr Deutsche Polnisch lernen, um die Gegenseite besser zu verstehen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein anderes Beispiel, eine andere Barriere, wenn man so will, die hier thematisiert worden ist, ist die Bahn. Das ist ein bekanntes Thema in Deutschland und auch in diesem Verhältnis zwischen Polen und Deutschland ist das ein Reizthema. Aus diesem Grund, dass beispielsweise die Verbindung Berlin-Warschau nach wie vor 5 bis 6 Stunden dauert, dass es da immer noch keine Schnellverbindung gibt, was seit Jahren schon angekündigt worden ist und immer noch hat sich im Prinzip nichts getan in dieser Richtung. Und Radosław Sikorski, der polnische Außenminister, der hat hier heute gesagt, er selber kommt aus der Stadt Bydgoszcz, ungefähr im Herzen Polens, im nördlichen Zentrum Polens. Und er hat gesagt, es wäre gut, wenn die Zugfahrt von Bydgoszcz nach Berlin nicht länger dauern würde heute als vor dem Ersten Weltkrieg. Und das illustriert so ein bisschen auch vielleicht, woran es an so einfachen Dingen manchmal auch hakt im deutsch-polnischen Verhältnis, die aber sehr viel ändern könnten, wenn sie besser funktionieren würden.
Ja, denkt man ja auch an die Grenzregionen und die Kontrollen zum Beispiel, auch ein massives Ärgernis ja zwischen beiden Ländern. Und bei jedem Jahrestag und bei jedem gegenseitigen Staatsbesuch, den wir beobachten, bei jedem Treffen auf politischer Ebene, da kommen dann ja außerdem die Reparationszahlung immer wieder auf den Tisch. Also so ganz aus dem Kopf ist der Zweite Weltkrieg da auch noch nicht. Dafür macht sich ja besonders Polens neuer Präsident Karol Nawrocki stark. Hast du hier im Podcast auch schon mal geschildert. Wie ist denn da die aktuelle Einschätzung auch und wie sieht man das in der Politik? Haben wir da noch eine Rechnung offen?
Man muss da zunächst auch noch einmal die Begrifflichkeiten klären. Reparationen als Begriff, als ja, Instrument, Maßnahme, das ist für Deutschland rechtlich abgeschlossen. Das sagen auch viele Juristen in Polen, dass das völkerrechtlich abgeschlossen sei. Also diese 1,3 Billionen Euro, die frühere PiS-Regierung vor 4 Jahren mittlerweile gefordert hat von Deutschland an Reparationen, das sei gegenstandslos. Was die jetzige Regierung versucht auf den Weg zu bringen in Zusammenarbeit mit Deutschland, ist diesen Begriff auch der Reparation zu umgehen und auf eine Entschädigungszahlung an die noch lebenden polnischen NS-Opfer hinzuarbeiten, dass das ausgezahlt wird, erreicht wird. Und da muss man sagen, da hat sich immer noch so gut wie nichts getan. Es gab Vorschläge, dass es eine Einmalzahlung von Seiten Deutschlands für diese wahrscheinlich weniger als 50.000 Menschen nur noch geben sollte. Darauf hat sich die polnische Seite nicht eingelassen. Da hat man auch darauf bestanden, dass das eine monatliche Überweisung sein sollte, dass das eben auch ein sichtbares finanzielles Zeichen werden würde. Und das ist also nach wie vor Gegenstand von Diskussionen und da hat auch heute der polnische Außenminister zur Eile gedrängt, weil diese polnischen NS-Opfer ja nicht mehr zahlreich, schlicht und ergreifend auf der Welt sind. Die werden immer weniger von Monat zu Monat. Und das ist ein Thema, das nach wie vor ja, die Beziehungen irgendwo bremst, auf politischer Ebene. Wir haben gerade ja, gesagt, die zivilgesellschaftlichen Beziehungen sind sehr breit aufgestellt, die sind weit entwickelt, die wirtschaftlichen Beziehungen vor allem auch und auf politischer Ebene. Unter anderem wegen der Geschichtspolitik, wo die PiS-Regierung, die frühere, beide Seiten heute, also die Bundesregierung und die neue polnische Regierung unter Druck gesetzt hat, da ist der Handlungsspielraum irgendwie so ein bisschen eingeschränkt, solange diese Frage nicht in einem ausreichenden Maße gelöst wird. Und ich glaube, ohne diese sogenannte humanitäre Geste, denn davon ist hier auch die Rede, dass diese Entschädigungszahlung so eine humanitäre Geste sein soll von Seiten Deutschlands, wird es schwierig sein, auch große politische Projekte im deutsch-polnischen Verhältnis umzusetzen.
Wie ist das dann zu verstehen, dass die Bundesregierung jetzt just heute angekündigt hat, Polen eine Reihe von Kulturgütern zurückzugeben? Ist dann zumindest mal so ein kleines Signal in die Richtung, oder?
Ja, ich glaube, so kann man das verstehen. In der Tat, ein Königsring aus dem 16. Jahrhundert ist heute genannt worden als so ein sehr wertvoller Gegenstand, der im Zweiten Weltkrieg geraubt worden ist. Der ist heute ganz offiziell zurückgegeben worden und auch andere Kulturgüter. Nach meiner Ansicht bauscht die deutsche Seite das so ein bisschen hoch, um das salopp zu formulieren. Also stellt das so als großen symbolischen Schritt dar für Polen. Auch für die jetzige Regierung ist das eher so eine Kleinigkeit, die man mindestens erwartet, dass das durchgehend geschieht sozusagen, dass Kulturgüter, die geraubt worden sind, schlicht und ergreifend zurückgebracht werden. Aber diese anderen Maßnahmen, die man erwartet, mit Blick auf die polnischen NS-Opfer, das ist heute mehr hervorgehoben werden. Da erwartet man klare Maßnahmen von der deutschen Seite.
Verstehe, du hast es ja gerade beschrieben, weil das ja schon auch noch so ein bisschen über den deutsch-polnischen Beziehungen schwebt, sie belastet. Dabei haben ja in Sachen Verteidigung beide Länder angekündigt, auf jeden Fall enger zusammenrücken zu wollen, allein schon wegen der Bedrohung durch Russland. Heute unterzeichnen ja just eben an diesem Jahrestag auch der deutsch-polnischen Freundschaft beide Länder ein Abkommen, das wiederum in Warschau. Wie wichtig ist dieser Schritt?
Das ist ein interessanter Schritt zunächst einmal, denn man muss sich auch den Hintergrund vergegenwärtigen dieses Abkommens, das da in Warschau heute unterzeichnet wird, nämlich, dass auch Polen feststellt, obwohl man sich um enge und gute Beziehungen zu den USA auch unter Donald Trump bemüht, dass man in Polen feststellt, dass auf die USA unter Donald Trump einfach nicht mehr so Verlass ist, wie man sich das wünschen würde. Und vor diesem Hintergrund versucht man sich in Polen zusätzlich bilateral abzusichern, mit Blick auf die eigene Verteidigungsfähigkeit, mit Blick auf die Abschreckung gegenüber Russland. Und man hat solche neuen zusätzlichen bilateralen Verteidigungsabkommen bereits mit Frankreich und mit Großbritannien unter Dach und Fach gebracht. Die beinhalten zum Beispiel zusätzliche beidseitige Sicherheitsgarantien, also wo dann implizit daraus abgeleitet wird, falls der Beistandsartikel 5 der NATO nicht richtig funktionieren würde, dann würden sozusagen diese bilateralen Abkommen als Reservemechanismus greifen, in dem Fall eben mit zwei Atommächten, Frankreich und Großbritannien. Und so etwas Ähnliches soll dieses Abkommen jetzt mit Deutschland darstellen. Da wissen wir aber noch nicht so richtig, wie konkret da die gegenseitigen Verpflichtungen ausfallen sollen. Stichwort eben Sicherheitsgarantien. Ob das über das hinausgeht, was in NATO Artikel 5 und der daraus ableitenden gegenseitigen Verpflichtungen stärker hervorgehoben wird. Was auch auffällig ist, auf polnischer Seite spricht man hier eher von einem Vertrag statt von einem Abkommen. Das ist völkerrechtlich in dem Sinne ein Unterschied, weil ein Abkommen wahrscheinlich von dem Staatspräsidenten Karol Nawrocki unterzeichnet werden müsste und der könnte das dann eben blockieren. Wir haben darüber gesprochen, über die antideutschen Reflexe im nationalkonservativen Lager in Polen nach wie vor. Also da schon so ein bisschen die Handbremse einerseits mit drin in diesem Abkommen. Andererseits ist es durchaus so, dass die militärische Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland in vielen Bereichen schon recht gut funktioniert, zum Beispiel im Ostseeraum, wo es um den Kampf gegen hybride Maßnahmen Russlands beispielsweise geht. Und das soll ausgeweitet werden, stärker konkretisiert werden. Und was auch noch unterentwickelt ist, ist zum Beispiel die deutsch-polnische Rüstungszusammenarbeit. Da ist auch noch nicht klar, inwieweit das eine Rolle spielen wird bei diesem Abkommen. Aber das sind also Dinge, wo auch Sicherheitsexperten sagen, ich habe in den letzten Tagen mit einigen über diese Themen gesprochen, die sagen, da muss es jetzt neue politische Impulse geben, dass Deutschland und Polen das vorhandene Potenzial einfach viel besser ausschöpfen, was einfach auch notwendig sei angesichts der Gefahr, die von Russland ausgeht und der eben angesprochenen immer unsichereren Rolle der USA innerhalb der NATO.
Ja, zumal, du hast es ja angesprochen, der Reflex jetzt von deutscher Seite, der geht dann oft eher in Richtung Frankreich und Großbritannien eben als Partner, wenn außenpolitische Krisen anstehen, Kriege, also dann wird da eher zusammengerückt. Kann Polen auch nicht gefallen, ne? Also in die Richtung verstehe ich jetzt den einen oder anderen Kommentar schon auch, dass sich da eigentlich von polnischer Seite auch mehr Zusammenarbeit gewünscht wird. Ist das richtig?
Ja, absolut. Und zumal, wenn man sich die Geografie ansieht, dann ist es ja quasi, müsste es ja ein Naturgesetz sein, wenn man so will, dass Deutschland und Polen da enger zusammenarbeiten, weil Polen ja einfach deutlich näher dran ist an Russland als in dem Fall Frankreich oder andere westliche Länder. Also man ist ja dazu verdammt, letztlich hier eng militärisch sich abzustimmen und besser in vielen Bereichen sich zu koordinieren. Und aus polnischer Sicht funktioniert das mit Blick auf die Ukraine-Unterstützung nicht so gut, wie man sich das wünschen würde. Polen war bei verschiedenen Gesprächsformaten, dem sogenannten E3-Format zum Beispiel, zwischen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Ukraine zuletzt nicht dabei. Das sieht man kritisch in Warschau. Das hat verschiedene Ursachen, dass Polen da nicht mit am Tisch sitzt. Das liegt durchaus daran, dass es Kräfte in Deutschland, aber auch in Großbritannien, von dem, was ich gehört habe, gibt, die so ein bisschen da Polens außenpolitische Ambitionen bremsen wollen. Gleichzeitig hat Polen derzeit sehr schwierige Verhältnisse, bilaterale Beziehungen zur Ukraine. und hat sich damit sozusagen nach außen politisch ein bisschen selber geschwächt. Also das ist da auch durchaus beidseitig bedingt. Ändert aber nichts daran, dass Polen als potenzieller künftiger Frontstaat natürlicherweise eine wichtige Rolle spielt und es da einfach eine engere Vernetzung mit Deutschland schlicht und ergreifend braucht.
Können wir vielleicht ganz kurz zum Schluss noch auf die Tagespolitik schauen. G7-Gipfel im französischen Evian, da war Ukraine ja auch eines der Top-Themen, wo Trump von vielen so verstanden wurde, dass er gerade zumindest etwas weniger auf der Seite Russlands ist in diesem Angriffskrieg. Und es ja auch den Vorschlag gab, dass sich der Kreml-Chef Putin und der ukrainische Präsident Zelensky zeitnah da zusammensetzen wollen. Welche Reaktionen hörst du da? Gibt es da was aus Polen oder ne, du als unser Osteuropa-Experte auch vielleicht aus der Ukraine, wie das jetzt gerade aufgefasst wird, diese Dynamik?
Also hier auf dem Forum hat man sich dazu nicht explizit geäußert. Man ist ja grundsätzlich skeptisch, vorsichtig formuliert, was die Friedensbereitschaft von Wladimir Putin und Russland angeht. Ist nach wie vor der Ansicht, dass Druck auf Russland schlicht und ergreifend am stärksten wirkt und zumindest erkennt man ja an, dass die Ukraine derzeit die Dynamik an der Front weitgehend auf der eigenen Seite hat. Und man wird wahrscheinlich auch ja, mit einer gewissen Erleichterung feststellen, dass Donald Trump sich da jetzt in eine andere Richtung zumindest wieder geäußert hat, wobei das auch schon anders gewesen ist. Aber man misst da die USA schlicht und ergreifend auch an ihren Taten. Und man wartet jetzt durchaus auf europäischer Seite darauf, da auch diplomatisch stärker die Initiative zu ergreifen, da auch stärker Einfluss zu nehmen auf die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, die ja weitgehend zum Stillstand gekommen sind unter Vermittlung der USA. Also da könnte sich durchaus aus europäischer, auch aus ukrainischer Sicht ein Zeitfenster ergeben, in dem die Europäer als sicherheitspolitischer Akteur hier stärker zum Vorschein kommen können und stärker Einfluss ausüben können auf den Ausgang dieses Krieges oder zumindest auf dem Weg zu einem Waffenstillstand. Aber wir müssen abwarten, ob das wirklich so geschehen wird. Und was die USA angeht, da ist immer noch so ein bisschen die Sorge, dass sich Washington komplett abwenden könnte von der Thematik. Ja, und da sind wir wieder beim bilateralen Verhältnis, unter anderem eben zwischen Deutschland und Polen. Umso größer dann die Verantwortung der Staaten, die am nächsten dran sind an der Ukraine, westlich der Ukraine, also zum Beispiel Deutschland und Polen, beziehungsweise die europäischen NATO-Länder.
Peter, ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke vom Ort des Geschehens und zu den ja doch gar nicht mal so leichten Beziehungen zwischen Deutschland und Polen, an denen aber heftig gearbeitet wird. Das hören wir auch im Hintergrund. Danke dir, Peter.
Sehr gerne, danke dir.
Gentechnik ist für die einen die Lösung großer Probleme der Menschheit, für die anderen die Ursache wieder ganz neuer Probleme. Vor allem, wenn es um Lebensmittel geht, um die Landwirtschaft. Da wird das Thema in Europa sehr emotional diskutiert. Auf politischer Ebene schon seit Jahren. Jetzt hat das Europaparlament gelockerte Regeln für den Einsatz von Gentechnik beschlossen. Das betrifft bestimmte Pflanzen, Saatgut, Lebensmittel und hat damit vor allem Folgen für die Landwirte, aber auch für die VerbraucherInnen. Da können wir uns jetzt Kontext holen von Ann-Kathrin Büsker, Redakteurin im Deutschlandfunk und unter anderem zuständig für die Sendung Umwelt und Verbraucher. Passt doch ziemlich gut. Hi Ann-Kathrin, grüß dich.
Moin.
Moin. Also Regeln für den Einsatz von Gentechnik lockern und das in der ganzen EU klingt jetzt nicht nach einem Selbstläufer, ne?
Nee, das gab eine sehr, sehr lange Debatte und auch sehr viel Widerspruch, zum Beispiel aus Umweltverbänden, von Biobauern, Verbraucherschützerinnen. Die Sorge ist jetzt, dass sich tatsächlich fundamental was verändert in der Landwirtschaft. Also, dass da sozusagen jetzt eine Tür geöffnet wird, die man dann nicht mehr zubekommt und wo man noch nicht so richtig weiß, was sich eigentlich alles genau hinter dieser Tür befindet. So zumindest die Sorge der Gegner. Gab gestern auch nochmal vor der Abstimmung heute große Proteste, teilweise eine sehr emotionale Debatte. Und eben, als das Ganze beschlossen wurde im Europaparlament, der Quoll mein Postfach auch schon über mit Reaktionen aus den Verbänden, die alle nicht glücklich sind.
Ah, okay. Also wovor haben die denn Angst? Also was ist bei der neuen anders als bei der alten Gentechnik?
Also ich schränke ein. Ich bin ja keine Wissenschaftlerin, habe aber jetzt mit einigen gesprochen und auf Basis dessen, was sie mir erklärt haben, versuche ich es jetzt mal stark zu vereinfachen. Also bei der traditionellen Gentechnik, da wird fremdes Erbmaterial in den DNA-Strang eingeführt. Das heißt, man bringt da etwas völlig Neues in einen bestehenden Organismus. Das ist insofern schwierig, weil man ja gar nicht so richtig weiß, wie fügen sich diese neuen Gene zusammen, was kann da alles passieren. Da gab es in den vergangenen Jahrzehnten wirklich große Ängste, heftige Debatten. Und die neue Gentechnik, die arbeitet im Grunde mit dem, was schon an Genmaterial im Organismus drin ist. Also zum Beispiel, indem der DNA-Strang mit der Genschere CRISPR-Cas durchgeschnitten wird, da wird dran rumgeschnibbelt und damit werden die Reparaturkräfte der Zelle aktiviert, die dann beim Wiederzusammenbauen eine Veränderung der DNA herbeiführen. Also quasi eine im Labor erzeugte Mutation, wie man es sonst durchaus auch im Rahmen von Züchtungen herbeiführen würde mit Mutationen, aber diese kommt eben aus dem Labor.
Und warum wird die eingesetzt? Was soll die können?
Also in der Forschung geht es darum, mit dieser Technik überhaupt erstmal zu verstehen, welcher Bestandteil der DNA für welche Merkmale zuständig ist. Also wo im Erbgut dieser Weizensorte steckt irgendwas, was den Weizen besonders hitzeresistent macht. Und auf der Basis können Pflanzen dann gezielt optimiert werden. Zum einen eben, indem sie hitzeresistenter gemacht werden, mit Trockenstress besser umgehen können. Man ahnt es schon, da geht es um die Anpassung an die Folgen der Erderwärmung. Und infolge des Klimawandels können ja Schädlinge auch ein größeres Problem werden. Merken wir zum Teil jetzt schon mehr Pilze, neue Insekten. Und auch hier kann man dann die Pflanzen, so zumindest die Hoffnung der Forschung und auch der entsprechenden Konzerne, dass man sie ein bisschen anpasst, dass sie damit besser umgehen können. Und im Grunde, so haben mir das einige Fachleute beschrieben, ist es eigentlich ein optimierter Pfad der Züchtung. Also in der Zucht ist es ja schon jetzt so, dass du mit der Weizensorte weitermachst, die sich als besonders hitzeresistent erwiesen hat, die bestimmte Merkmale schon zeigt. Kennt man auch aus der Hundezucht. Ach, die Nase gefällt mir besonders gut. Mit der Hündin züchte ich mal weiter. Jetzt wirklich sehr vereinfacht dargestellt.
Aber so verstehe ich es, danke.
Was jetzt nicht erlaubt ist, tatsächlich in dieser neuen Gentechnik, das sind Veränderungen, die zum Beispiel den Einsatz von Herbiziden leichter machen. Also die Pflanze quasi immun dagegen machen, damit man richtig schön viel auf dem Acker draufhauen kann. Das ist jetzt nicht gestattet, aber eben die Hoffnung damit, Sorten an das anpassen zu können, was in Zukunft uns bevorsteht.
Okay, ja, Stichwort Klimawandel ist jetzt ein paar Mal gefallen. Also im Zuge dessen wird es ja auch immer schwieriger, die vielen Menschen auf der Erde eben zu ernähren. Spielt das da auch rein? Also Ernährung, Sicherheit irgendwie auch langfristig sicherzustellen?
Ja, ich sag mal so, das ist auf jeden Fall ein Verkaufsargument vieler Saatgutkonzerne und auch der Deutsche Bauernverband argumentiert damit. Da muss man sich aber schon fragen, inwieweit das vielleicht übertrieben ist oder doch eher Gewinnmaximierung legitimieren soll, weil natürlich der Klimawandel ist eine nicht zu leugnende Tatsache. Und wenn man trotzdem Ackerbau betreiben will, dann muss man sich was einfallen lassen. Aber ich würde mal sagen, da gibt es unterschiedliche Denkschulen. Die einen setzen halt stärker auf eine noch größere Industrialisierung. Also wir machen die Sorten im Labor einfach nochmal ein bisschen fitter. Wir machen noch ein bisschen mehr mit Düngung. Wir optimieren, wo wir das können, um Erträge eben weiter zu bekommen, aber auch weiter zu steigern. Was dabei manchmal ein bisschen runterfällt, ist, dass das ja auch natürliche Grundlagen schädigt. Zum Beispiel das Wasser. Wenn wir sehr viel düngen, geht viel davon ins Wasser, das ist damit belastet und sauberes Wasser brauchst du halt für die Landwirtschaft und generell zum Leben. Und es gibt durchaus auch andere Ansätze, Nahrungssicherheit zu gewährleisten. Ich sag allen voran mal Verteilungsgerechtigkeit. Also manche Orte gibt es wenig Essen, an anderen Orten wird Essen weggeschmissen. Das könnte man ein bisschen besser ausbalancieren. Statt chemischer Dünger könnte man auch gucken, wie geht es biologischer. Da sehen wir gerade im Zuge der Düngemittelkrise durchaus auch Ansätze. Und das ist was, worauf die bäuerliche Landwirtschaft tendenziell eher setzt. Und ich würde schon sagen, es ist ja auf so einer Metaebene schon die Diskussion oder vielleicht auch der Kampf, wie sehr soll Landwirtschaft was Naturbasiertes sein oder wie sehr soll sie sich auch zum Teil ins Labor verlagern oder noch stärker durchindustrialisiert werden.
Das ist ja auch für mich als Verbraucherin, für dich, für uns alle ein wichtiges Thema. Also was heißt das denn jetzt fürs Einkaufen im Supermarkt? Bisher musste da ja draufgeschrieben werden, ist gentechnisch verändert. Wie ist das jetzt unter der neuen Regel?
Ja, das fällt bei diesen neuen genomischen Techniken, den NGTs, weg, in der Kategorie 1 jedenfalls. Und das betrifft die meisten Pflanzen, so roundabout 90%. Und viele Hersteller werben ja im Moment tatsächlich noch explizit damit, dass sie gentechnikfrei sind. Zum Beispiel, weil sie bei den Futtermitteln darauf achten, dass wenn die aus dem Ausland kommen, wo Gentechnik erlaubt ist, dass sie eben gentechnikfrei sind. Das fällt künftig weg. Und das ist auch etwas, was die Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass das nicht gut ist, weil es eben weniger Transparenz bedeutet. Deshalb sind auch die VerbraucherschützerInnen eben mit auf der Palme. Ich kann mich jetzt also als Verbraucherin nicht mehr gezielt gentechnikfrei ernähren, weil ich diese neuen genomischen Techniken eben nicht erkennen kann. Das steht nicht drauf. Und so gesehen kann man schon sagen, dass diese NGTs die neue Baseline werden. Also das ist sozusagen ja tatsächlich möglicherweise der neue Standard und nicht mehr als Abweichung gekennzeichnet.
Heißt das denn im Umkehrschluss, dass ich mich einfach entspannt zurücklehnen kann, weil das Ganze total gesundheitlich unbedenklich ist? Oder sollte ich mir da doch ein paar Gedanken machen?
Ja, da kommen wir jetzt sozusagen in die Crunch-Time, da wo es etwas heikel wird. Also aus der Forschung höre ich, die Risiken sind bei Nutzpflanzen wirklich gering. Und das, was man da jetzt tatsächlich gentechnisch verändere, das sei eben im Grunde sehr nah dran an dem, was man auch mit anderen Züchtungstechniken, die man jetzt schon anwendet, macht. Also so gesehen keine große Veränderung, sondern vor allem weniger Bürokratie auf der Forschungsseite. Jetzt sagen aber die Kritikerinnen und Kritiker, Moment mal, wenn wir keine Kennzeichnung mehr haben und irgendwas ist, dann können wir das ja auch gar nicht mehr richtig nachvollziehen, wo die Ursachen liegen. Setzen wir da nicht möglicherweise die Verbraucherinnen und Verbraucher unnötigen Risiken aus? Die Kritik ist auch, dass das ein Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip ist, das ja Verbraucherinnen und Verbraucher schützen soll. Und da konnte man schon in den vergangenen Wochen und Monaten auch sehen, dass diese Debatte teilweise mit Ängsten gespielt hat, Ängste auch gezielt angeheizt hat. Weil wenn ich aus der Forschung höre, die Risiken sind gering, dann finde ich das nach all dem, was ich jetzt mir angelesen und in Gesprächen erfahren habe, schon einigermaßen plausibel. Aber natürlich gilt das Argument, durch die mangelnde Kennzeichnungspflicht ist es am Ende auch nicht mehr nachweisbar.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass gerade so mit der deutschen Brille auf, dass man sich irgendwie wundert, weil bei uns ist irgendwie eigentlich alles gekennzeichnet. Mhm. Ne? Also man liest einen halben Roman irgendwie auf den Lebensmitteln, haben wir uns dran gewöhnt.
Bürokratie ab. Baut Zerbak.
Ach so, okay. Okay, unter der Überschrift muss man das also sehen. Ja, also schon einigermaßen bemerkenswert. Wie sieht es da für die Landwirte aus? Also muss das Saatgut gekennzeichnet werden?
Ja, das Saatgut auf jeden Fall. Das heißt, ich als Landwirtin, als Landwirt kann zumindest noch entscheiden, was für Saatgut ich verwende, ob ich da Gentechnik frei einsetze oder eben nicht. Aber die Biolandwirtschaft, wo das ja tendenziell der Fall ist, mahnt schon auch an, es fehlen eigentlich Abstandsregeln. Und wer sichert uns jetzt zu, dass unsere Pflanze auf dem Feld, dass sich da nicht die gentechnisch veränderte Pflanze vom Nachbarfeld einkreuzt. Also der Vorwurf ist schon, dass die gezielt gentechnikfreie Landwirtschaft so wirklich schwieriger wird, eben durch die veränderte Baseline. Und in puncto Saatgut ist auch wirklich die Sorge, dass das nochmal die Monopole von Saatgutherstellern einfach stärkt. Wir haben jetzt schon den Fall, dass die großen Saatguthersteller einen Großteil des Saatgutes einfach herstellen und tatsächlich auch Patente auf bestimmte Sorten haben, was den Spielraum der bäuerlichen Landwirtschaft durchaus stark einschränkt. Und die Sorge ist, wenn die sich jetzt nochmal gezielter auch Saatgut züchten, Sorten züchten, dann stärkt das am Ende ihre Marktmacht und macht es der bäuerlichen Landwirtschaft noch schwerer. Auch da steht also ja im Hintergrund im Grunde so ein Grundsatzkonflikt.
Und da ändert sich einfach grundsätzlich so einiges, wenn ich dir hier so zuhöre. Macht die Bundesregierung das alles mit und steht da voll dahinter?
Ja, da habe ich unter der aktuellen Besetzung auch mit einem CSU-Landwirtschaftsminister überhaupt gar keinen Zweifel dran.
Ann-Kathrin Büsker, vielen Dank für Infos und Einschätzungen.
Sehr gerne.
Das war der Tag am 17. Juni 2026 von und mit Maria Grunwald und mit mir Sarah Zerbak. Und wir hinterlassen nochmal unsere Kanäle für Feedback. Das ist einmal unsere Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de und WhatsApp. Da erreicht ihr uns auch unter der 01522 414 7752. Wer jetzt nicht mitschreiben konnte, kein Problem, findet ihr auch alles in unseren Shownotes.